2019 entscheidet der Europäische Gerichtshof, dass ArbeitgeberInnen zu einer objektiven, verlässlichen und zugänglichen Arbeitszeiterfassung verpflichtet sind. Dann kam Corona und seitdem ist im Grunde nicht sonderlich viel passiert, außer dass kürzlich erst das Bundesarbeitsgericht entschieden hat, dass auch ArbeitnehmerInnen ihre Arbeitsstunden erfassen müssen, wenn sie ihre Überstunden bezahlt haben wollen. Aber was gilt dann jetzt eigentlich genau und steht die Vertrauensarbeitszeit vorm Aus? Darum geht's heute bei Ist das gerecht? Mein Name ist Rabea Schlotz. Hi.
Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
Und natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
Achim, mein Kollege Lars Fein, der ja die letzte Folge in Urlaubsvertretung für mich übernommen hat, hat dich unseren Haus- und Hofanwalt genannt. Möchtest du jetzt immer so genannt werden?
Ja, ich finde, das hört sich ein bisschen so an, als müsste ich bei euch dann immer fegen, oder?
Den Hof fegen. Das können wir ermöglichen, wenn du das brauchst. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, als ich die Folge gehört habe.
Ich fand die auch gut, hat mir echt Spaß gemacht auch.
Ja.
Nicht, deswegen, also du bist natürlich die Beste, aber das war wirklich gut.
Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall mein Haus- und Hofanwalt Achim Dörfer darf auch heute wieder Fragen beantworten. Wir wollen uns heute mit der Arbeitszeiterfassung beschäftigen und deswegen will ich zunächst erstmal fragen, dieses Urteil, das ich eben in der Anmoderation angesprochen habe, das aus dem Jahr 2019 vom EuGH, das liegt ja jetzt schon ein paar Jahre zurück. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz zusammenfassen, was damals denn beschlossen wurde.
Also der EuGH hat damals statuiert etwas, was es vorher nicht gab, nämlich eine Pflicht der ArbeitgeberInnen, die Arbeitszeiten der Mitarbeiter zu erfassen. Eine Zeiterfassung vorzuhalten. Warum ist das so wichtig? Das ist deswegen so wichtig, weil ich würde mal sagen, auf der Rangliste der wirklich praxisrelevanten Arbeitsrechtsthemen, die vor Gericht zur Sprache kommen, ist die Frage, ob Urlaub und Überstunden sauber abgerechnet sind, gleich auf Nummer 2 nach Kündigungsschutzverfahren zu finden. Das spielt ja auch wirklich, wirklich eine große Rolle. Wir kennen es alle von beiden Seiten. Man bleibt noch mal 10 Minuten länger und dann noch mal und dann noch mal und dann noch mal. Und am Ende entsteht aus dem vorherigen Gefühl so dieses Geben und Nehmens, weil man ja fair miteinander umgehen möchte, doch so ein Gefühl der Ungerechtigkeit, zu wenig bezahlt zu werden. Oder wir kennen es ja zum Beispiel auch aus dem öffentlichen Dienst immer wieder zu Polizisten, Polizistinnen, die dann die berühmten Hunderte von Überstunden ansammeln. Ist also ein praktisch wichtiges Thema, finanziell wichtig und auch wertschätzungsmäßig natürlich wichtig.
Das heißt also, grundsätzlich wurde beschlossen, dass die Arbeitszeit festgehalten werden muss. Das bedeutet ja beim Umkehrschluss quasi das Ende der Vertrauensarbeitszeit. Also, dass ArbeitnehmerInnen ohne Kontrolle einfach ihre Arbeit gemacht haben und solange am Ende alles erledigt ist, hat doch keiner groß nachgefragt und alle haben darauf vertraut, dass man schon die im Vertrag festgelegte Arbeitszeit auch tatsächlich einhält. Wenn wir aber mal ehrlich sind, das gibt es auch heute noch in zahlreichen Betrieben, diese Vertrauensarbeitszeit. Also gut 3 Jahre nach dem Urteil des EuGH. Was ist denn passiert? Beziehungsweise, was ist denn eher nicht passiert?
Also so richtig das Ende der Vertrauensarbeitszeit ist es nicht, weil man kann das ja nach wie vor so machen. Die Frage ist ja nur, was sind dann die Konsequenzen? Es ist ja nicht so, wenn ich Vertrauensarbeitszeit als System habe, also sprich, keiner zeichnet die Arbeitszeiten irgendwie auf, dass dann in irgendeiner Weise die Vergütungsverpflichtung entfallen würde oder auch die Verpflichtung entfallen würde, Überstunden zu zahlen. Oder auch meinetwegen, wenn man jetzt Minusstunden hat, die irgendwann nachzuarbeiten, das bleibt ja alles so. Aber das ist ja immer das, was man so schnell übersieht. Es gibt einmal die objektive Rechtslage und dann gibt es die Beweislast. Und die Beweislast ist praktisch manchmal das Wichtigere. So auch hier, das war dann ein emotionales Auf und Ab, auch für alle Kollegen und Kolleginnen, die sich mit Arbeitsrecht befassen, weil es nämlich vor 2019, wir kommen gleich dazu, wie es jetzt ist, jedenfalls in Deutschland ganz klar die Rechtslage war, Beweislast für Überstunden liegt beim Arbeitnehmer und bei der Arbeitnehmerin. Und das ist eine sehr hohe Beweislast, weil man nämlich mehrerlei Dinge beweisen muss. Man muss nicht nur beweisen, dass man in dieser Zeit gearbeitet hat, das geht ja vielleicht noch irgendwie, wenn man dann mit Kollegen oder Kolleginnen vereinbart, sich das meinetwegen gegenseitig abzuzeichnen oder wenn man irgendwelche Zugtickets hat oder so oder Kalenderaufzeichnungen. Also man muss beweisen, dass man wirklich diese 5 Stunden länger gearbeitet hat. Man muss aber auch beweisen, denn Überstunden, nicht jede Mehrarbeit sind Überstunden, sondern Mehrarbeit sind nur dann Überstunden, wenn sie vom Arbeitgeber oder Arbeitgeberin angeordnet oder zumindest geduldet oder im Nachhinein gebilligt sind. Mhm. Das heißt, wenn ich freiwillig einfach länger im Büro bleibe, weil zu Hause nur jemand ist, mit dem ich mich sowieso gerade gestritten habe, keinen Bock habe, diese Person zu sehen, kriege ich das nicht automatisch bezahlt. So, Beweislast. Also diese 2 Dinge, angeordnet und abgeleistet, alle Beweislast bei Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin. Und jetzt hatte man das Gefühl, 2019 mit dem EuGH, oh, die Beweislast hat sich geändert. Alles dreht sich um, weil wenn der Arbeitgeber ja verpflichtet ist, ein Zeiterfassungssystem vorzuhalten und er tut es nicht, dann müsste es ja eigentlich zu seinen Lasten gehen, wenn nachher Unklarheiten entstehen. Und um die Geschichte jetzt noch zu Ende zu erzählen, da hat uns jetzt wiederum, und deswegen ist das auch so eine wichtige Entscheidung, das Bundesarbeitsgericht vor gut 3 Wochen eines anderen erneut belehrt, weil die nämlich gesagt haben, ist ja alles interessant, was der EuGH sagt und der Arbeitgeber muss das auch machen und so, aber das ändert an der normalen Beweislast gar nichts. Das heißt, wenn beim Arbeitgeber es keine Zeiterfassung gibt, ist nach wie vor das Problem beim Arbeitnehmer, bei der Arbeitnehmerin, den Beweis der Mehrarbeit, der angeordneten Mehrarbeit, der echten Überstunden dann auch zu führen. Mhm. Also insoweit gibt es die Vertrauensarbeitszeit dann irgendwie doch noch.
Wie muss ich mir das denn aber dann für die ArbeitnehmerInnen vorstellen? Also was müssen die denn genau dokumentieren? Schreiben die einfach in einer Excel-Tabelle auf, so ich habe heute um 7.30 Uhr angefangen und ich habe um 17 Uhr aufgehört und ich habe eine halbe Stunde Pause gemacht oder was auch immer? Oder muss das Ganze ein bisschen komplizierter sein? Also wie funktioniert denn diese Dokumentation überhaupt, dass sie rechtssicher ist?
Also da kann man natürlich auch wiederum alles Mögliche vereinbaren. Wir sind ja dann, wenn es keine gesetzliche Vorschrift gibt, wie das genau auszusehen hat, dann ist es natürlich den Vertragsparteien überlassen. Dort, wo es Betriebsräte gibt, sind die natürlich mit einzubeziehen. Und dann kann man natürlich von handschriftlich geführten Tabellen bis zu einer Cloud, wo ich dann vielleicht, wenn ich den ganzen Tag wie im Reinigungsgewerbe an unterschiedlichen Orten eingesetzt bin, kann ich mich ja übers Handy in irgendeiner Cloud wieder einloggen, ausloggen. Wenn man sich das gegenseitig glaubt, ist das ja okay. Und wichtig ist auch, dass das Ganze zeitnah natürlich zu führen ist. Also nicht 3 Monate im Nachhinein irgendwie. Also wenn ich mich jetzt als Arbeitnehmerin hinsetze und mache das so 3 Monate im Nachhinein, ist auch relativ unglaubwürdig. Also bei mir ist es zum Beispiel einfach ein Excel-Tool, was dann auch die Plus- und Minusstunden zusammenrechnet, wo die Pausen dann auch zu erfassen sind, wo ich den Mitarbeitern auch sage, wenn da jeden Tag steht 8 bis 16 Uhr, dann glaube ich das nicht, weil auf die Minute genau kommt kein Mensch. Also sollte er schon 8.01 Uhr bis 16.01 Uhr oder 7.58 Uhr bis 16.02 Uhr oder sowas stehen. Und die Pausen sind dann zu erfassen, dann wird es zusammengerechnet, das sollte man wirklich tagnah machen und dann wird es dem Arbeitgeber vorgelegt und der hat es dann zu unterschreiben und dann ist es dokumentiert und es gibt natürlich auch eine Pflicht, das dann entsprechend zu unterschreiben. Also das kann man durchaus mit so einem niederschwelligen System machen aus meiner Sicht, weil ja nach wie vor alles offen ist, aber sobald es eben dann auch gegengezeichnet ist, es sind ja auch die Überstunden zumindest im Nachhinein genehmigt, weil so diese klassischen Überstunden, dass die schriftlich angeordnet werden, ist ja doch eher selten.
Ja, nun ist ja aber die Frage, ob sowas dann tatsächlich, wenn wir mal sagen, wir ziehen jetzt vors Gericht, auch reichen würde. Was würdest du denn Leuten empfehlen, die eben häufig Überstunden machen und Sorge haben, dass sie das eben nicht bezahlt kriegen? Was sollten sie denn dort am besten dokumentieren? Also wie belegt man denn, ich habe gearbeitet? Also das mag vielleicht, wenn man in einem Meeting war, noch gut nachvollziehbar sein, aber wenn ich halt einfach lange an meinem Projekt rumrödle, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, ich habe diese Zeit gebraucht und ich habe in dieser Zeit auch wirklich gearbeitet. Wie macht man das denn dann, wenn die Arbeitslast bei, wenn die Beweislast bei den ArbeitnehmerInnen liegt?
Also grundsätzlich gilt wie immer, Dinge, die rechtlich relevant sind, möglichst früh und möglichst klar anzusprechen. Wir haben ja immer alle so ein Harmoniebedürfnis und dann schiebt man das vor sich her. Und dann wird das nie geklärt. Und wenn man es dann irgendwie meint, klären zu wollen, dann führt man keine Klärung herbei. Also nehmen wir mal an, es ist Montag und der Chef sagt hier, das Ding muss heute noch raus und ich bleibe 2 Stunden länger. So, wenn ich es jetzt einfach dabei belasse und komme dann nach 4 Wochen und ich habe einen bösen Chef, dann habe ich ganz schlechte Karten. Also muss ich halt leider mich in dem Moment schon entscheiden, an diesem Montagabend, nach diesen 2 Stunden, muss ich mich schon entscheiden, mache ich es auf Vertrauensbasis, das heißt, bin ich im Notfall auch bereit, diese 2 Stunden zu verschenken, oder möchte ich es wirklich klar haben und dann sollte ich mir diese 2 Stunden auch aufschreiben und sollte sie mir dann unterschreiben lassen, gleich am nächsten Tag. Und wenn die Unterschrift verweigert wird, dann mache ich das eben nie wieder. Also für mich ist das so ein bisschen, was ich immer sage, wenn man Freunden Geld leiht, man sollte nur Beträge verleihen, die man auch bereit wäre zu verschenken. Im schlimmsten Falle. Weil dann wird man sich nachher nie ärgern und es wird einen selber nicht in Probleme bringen, weil man auf das Geld nicht angewiesen ist. Man sollte also nur Stunden undokumentiert ableisten, die man bereit ist auch zu verschenken, weil der Chef nett ist und da geht man immer mittags zusammen essen und so. Ist okay, wenn ich es eine Stunde länger mache. Wenn mir das wichtig ist oder wenn es eben sehr viel wird, wirklich sofort absolut zeitnah Klarheit schaffen. Und wenn jetzt Chef, Chefin nicht zu greifen sind oder so, kann man natürlich auch mit Zeugenbeweis arbeiten, dass wenn ich da mit einer Kollegin noch sitze, wir uns gegenseitig diese Stunden abzeichnen. Aber Prokrastination verschieben ist eben ganz schlimm und kann sehr teuer werden in solchen Fällen.
Nun ist hier aber trotzdem die Frage, seit 2019 gibt es jetzt dieses EuGH-Urteil und Deutschland ist eigentlich verpflichtet, das auch umzusetzen. Also ein Gesetz zu schaffen, in dem geregelt ist, dass ArbeitgeberInnen die Arbeitszeit erfassen. Nun ist das jetzt in 3 Jahren nicht passiert und bislang gab es auch noch keine Konsequenzen. Die Corona-Pandemie kam, man hatte ganz andere Probleme als die Arbeitszeiterfassung. Allerdings ist es ja so, dass Deutschland nach wie vor in der Pflicht ist, dieses Urteil umzusetzen. Wenn das nicht passiert, dann kommt wahrscheinlich ein Vertragsverletzungsverfahren. Und das könnte Deutschland ziemlich teuer zu stehen bekommen. Was muss denn Deutschland jetzt machen, um dieses Urteil auch tatsächlich umzusetzen? Also welchen rechtlichen Rahmen müsste man denn schaffen, damit das Ganze auch wirklich sicher ist und die ArbeitgeberInnen auch verpflichtet sind, dort was zur Verfügung zu stellen?
Also bis dahin, bis wir das Ganze haben, gilt natürlich dann im Grundsatz, dass zumindest mal europarechtsfreundlich auszulegen ist. Also eigentlich sind die Gerichte dann gehalten, dieses Urteil trotzdem als solches, als geltendes Recht erstmal anzuwenden und einzubeziehen. Aber wie wir halt gerade gesehen haben, sagt das BAG, nö, das ist zwar so, es gibt zwar diese Pflicht, aber das ändert erstmal an der Beweislage zu den Überstunden nicht. Das ist natürlich von den Haarspaltfähigkeiten sehr gelungen, das Ganze. Aber bringt uns ja inhaltlich überhaupt nicht voran, weil da sind wir dann wieder zurück auf los. So, das heißt, wir brauchen also ein Gesetz, was praktikabel ist. Das berühmte bürokratische Monstrum will da halt keiner haben. Und man hört dann auch schon wieder das Geschrei der Verbände, das ist ja alles praktisch nicht möglich.
Wobei wir das ja auch beim Mindestlohn gehört haben und siehe da, es ist niemand großartig bankrott gegangen.
Das haben wir auch beim Homeoffice gehört. Und insofern würde ich dir sogar ein kleines wenig widersprechen, wo du sagst, wir hatten jetzt Corona und haben das nicht geschafft. Naja, gerade zum Thema Homeoffice ist natürlich eine Stundenerfassung umso wichtiger, dass ich mich vielleicht auch von zu Hause.
Ich meine nur die gesetzliche Umsetzung.
Klar, dafür fehlte die Zeit, aber es ist praktisch natürlich umso relevanter, wenn ich einen hohen Homeoffice-Anteil habe. Mhm. Denn da läuft ja kein Kollege rum oder kein Hausmeister, der mich dann erst nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause gehen sieht. Sondern umso mehr ist ja die Notwendigkeit, da eben veränderungssicher, dass ich mich meinetwegen irgendwo einloggen kann und kann da meine Arbeitszeiten erfassen, sodass es transparent ist. Also wir brauchen was praktikabel ist, was natürlich datenschutzkonform ist. Das heißt, so auf dem eigenen Handy das irgendwie erfassen und der Arbeitgeber sammelt dann die Handys am Monatsende ein und liest das aus. Das geht ja auch nicht. Genau, und wir brauchen auch was mit Sanktionen versehen ist, weil wenn wir jetzt hören, dass an der Beweislage sich nichts ändert, muss man natürlich aufpassen, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber das nicht zu ihren Gunsten nutzen, um da Geld zu sparen, sondern wir brauchen da schon auch ein bisschen Zähne an der ganzen Sache, dass diese Systeme tatsächlich auch eingerichtet werden und es eben nicht kosten- und sanktionsfrei bleibt, wenn man das nicht tut.
Was würdest du denn dann sagen? Ist diese Rechtsprechung, wie wir sie jetzt haben, gerecht? Also zum einen das Urteil des EuGHs und jetzt aber eben auch das des Bundesarbeitsgerichts?
Also das Urteil des EuGH halte ich für absolut gerecht. Das finde ich gut. Das nützt nämlich auch beiden Seiten. Mhm. Es ist wirklich eine Win-Win-Situation. Klarheit für beide Seiten, Fairness für beide Seiten. Das BAG-Urteil finde ich auf einer technokratischen Ebene natürlich okay, aber es hat kein Plus an Gerechtigkeit geschaffen, weil es diese Aufgabe eigentlich wieder an den Gesetzgeber weitergeschoben hat. Also auf die fehlende Gerechtigkeit, um es dann rundum gerecht zu machen, da warten wir noch. Das wird dann hoffentlich bald mal nachgeliefert vom Gesetzgeber.
Genau, also die Ampelkoalition hat ja auch was dazu in ihrem Koalitionsvertrag stehen. Also man hat es zumindest nicht ganz vergessen, dass da noch was aussteht. Aber wie es dann genau aussieht, das ist noch ein bisschen vage. Jetzt gibt es erste Prognosen, dass es wohl im letzten Quartal dieses Jahres eine gesetzliche Regelung dazu geben wird. Ob es tatsächlich soweit kommt, sehen wir dann im vierten Quartal dieses Jahres. Bis dahin bleibt mir erstmal nur übrig zu sagen, vielen Dank fürs Gespräch, Achim.
Ich danke dir, Rabea.
Das war's von uns für heute. Nächste Woche werfen wir nochmal einen Blick auf unsere Klage zwischen Deutschland und Italien, denn dort hatten wir ja die Frist vom 25. Mai. Die ist jetzt mittlerweile verstrichen und wir gucken nächste Woche nochmal ganz kurz drauf, was dann daraus geworden ist. Allerdings ist das nicht unser Hauptthema, das verraten wir dann nächste Woche. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss auch von mir.
Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.